Heute wollen wir uns mit einer Frau beschäftigen, die in der Weihnachtsgeschichte irgendwie so ein bisschen vorkommt und irgendwie aber dennoch immer übersehen wird. Und deshalb wollen wir heute nochmal einen besonderen Blick auf sie wagen. Eine alte Frau, die ihr Leben lang gewartet hat, die gebetet hat und gehofft hat, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat. Und gerade diese Frau, Hanna, sieht etwas, das die meisten übersehen. Hanna erkennt den Retter, der in die Welt gekommen ist. Und jetzt stellt euch mal vor, wir könnten durch ihre Augen blicken. Wir könnten auch das erkennen, was sie gesehen hat, ihre Gedanken hören, ihre Hoffnung spüren. Und wir wollen einen kleinen Versuch wagen, das zu erfahren. Also lasst uns eintreten mitten in diesen Tempel, mitten in den Alltag Israels und dieser Frau begegnen. Ihr dürft also gerne die Augen schließen und wir betrachten jetzt aus Hannas Perspektive die Geschichte. Eine alte Frau, sagen die Leute. Diese Prophetin, die immer im Tempel ist, so nennen sie mich. Manche lächeln dabei einfach milde, so wie man halt jemanden belächelt, der harmlos ist, aber irgendwie auch seltsam. Und vielleicht stimmt das ja auch. Oder vielleicht auch nicht. Die meisten, die mir begegnen, die wissen nur eins über mich. Ich bin schon sehr lange hier. Und der Tempel, der ist mein Zuhause. Früher, da war das anders. Ich war verheiratet, 7 Jahre lang. 7 Jahre Liebe und dann Jahre des Schweigens. Stille. Die Art von Verlust, die nicht laut sein muss, um irgendwie alles zu übernehmen. Manche sagen mir, ich hätte mein Leben verpasst. Keine Kinder, keine Familie, kein Einkommen. Aber Gott, der sagt was anderes und deshalb bleibe ich hier im Tempel. Und der Tempel, der ist mein Zuhause. Ich wache mit dem Tempel auf und ich schlafe mit ihm ein. Meine Hände, die riechen nach Öl und Weihrauch. Meine Augen kennen jede Säule hier in diesem Tempel. Meine Augen kennen es, wenn das Morgenlicht hier hineinleuchtet. Ich faste hier, ich bete hier. Nicht, weil ich besonders heilig bin, sondern weil meine Hoffnung mich hier hält. Ich hoffe darauf, dass Gott mich nicht vergessen hat, dass er kommt. Und dann kam dieser eine Morgen. Jerusalems Gassen waren noch kühl. Die Pilger drängten sich schon auf dem Vorhof. Händler riefen, Schafe blökten. Also eigentlich alles wie immer. Ich stand an meiner gewohnten Stelle und sah dem Chaos zu. Und da sah ich sie. Nicht zuerst das Kind, nein, erst die Eltern. Diese junge Frau, eigentlich noch ein Kind, müde und doch ein Strahlen im Blick. Und dieser Mann, ernst, wachsam und voller Fürsorge. Und zwischen diesen beiden das Kind, ein kleiner Junge, irgendwie nichts Besonderes und doch irgendwie so viel mehr. Simeon ging vor mir zu ihnen. Ich erkannte seine Schritte und er ging dahin. Simeon war auch einer, der wartete. Einer, der trotz all dem, was er erlebt hatte, nicht von Gott losließ. Und er nahm dieses Kind auf den Arm und seine Stimme vibrierte, als er sagte, meine Augen haben dein Heil gesehen. Und da wusste ich es. Das hier, das ist er. Der Trost Israels, das Licht, das Gott uns verheißen hat. Und ich konnte nicht anders. Meine alten Beine trugen mich schneller, als man es mir zutrauen würde. Ich lief zu ihm und die junge Mutter lächelte mich an. Und da flutete ein vergessener Strom von Wärme durch mich. Kind, sagte ich und meinte Mutter und Sohn gleichermaßen, Gott ist gütig. Er hat uns nicht vergessen. Und ich begann zu reden über Hoffnung, über Erlösung, über den, der die Gebeugten aufrichtet und die Zerbrochenen heilt. Und ich sagte es jedem, der es hören wollte und auch denen, die es nicht hören wollten. Denn ich habe so lange gewartet und ich habe so lange geschwiegen, doch jetzt kann ich nicht mehr schweigen, denn Gott kommt. Ein kleines Kind, mehr war es gar nicht und doch war es alles. Ich bin alt geworden, aber seit diesem Tag weiß ich, Gott erfüllt seine Zusagen. Leise, mitten im Alltag. Ich warte nicht mehr, sondern ich lobe. Ich habe gewartet und jetzt kann ich sehen. Ihr dürft jetzt wieder zurück nach Kirchberg kommen. Nach dieser Begegnung mit Hannah aus ihrer Perspektive fragen wir uns, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Was bedeutet das jetzt im Zusammenhang mit Weihnachten? Und daher lese ich uns nochmal den Text vor aus Lukas 2, die Verse 36 bis 40. Es war auch eine Prophetin im Tempel. Sie hieß Hannah und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Hannah war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet gewesen. Seitdem war sie Witwe und nun 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann sprach sie über das Kind zu allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Josef und Maria erfüllten im Tempel alle Vorschriften, die das Gesetz des Herrn vorsieht. Dann kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Heimatstadt Nazareth. Jesus wuchs heran. Er war ein kräftiges Kind. Gott schenkte ihm immer mehr Weisheit und seine Gnade begleitete ihn. Wir begegnen hier in Lukas 2 nur in ganz wenigen Sätzen dieser Hannah. Und trotzdem ist Hannah irgendwie eine Scharnierfigur, eine Schlüsselfigur, die zwischen Weihnachten und dem öffentlichen Wirken Jesu steht. Eine Prophetin, die uns den Weg zeigt, wie die Geburt Christi, wie dieses Wunder auch in dem Alltag Gestalt nehmen kann. Und das Besondere an Hannah ist, dass Gottes Offenbarung sich schon in ihrem Kontext zeigt. Gott selbst offenbart sich in dem, was um Hannah rum geschieht. Und da nehme ich euch mal mit rein. Lukas, die Kapitel 1 und 2, die stecken voller Überraschungszeugen. Die Kindheitsgeschichten Jesu bei Lukas sind sorgfältig komponiert. Wir begegnen ganz vielen Menschen, die gesellschaftlich eher am Rande stehen und dennoch Träger und Trägerinnen der göttlichen Offenbarung werden. Ihr habt euch in den letzten Wochen mit Elisabeth beschäftigt. Eine alte Frau, die irgendwie zum Zeichen der Hoffnung wird. Maria, ein junges Mädchen aus Nazareth, das zur Mutter des Messias wird. Die Hirten, die als allererstes die gute Nachricht hören. Simeon, ein alter Mann, der den Trost Israels erkennt. Und schließlich Hanna, eine verwitwete Frau, die zu den ersten Verkündigerinnen wird. Lukas nutzt diese Personen ganz bewusst. Er stellt sie ganz bewusst in die ersten Kapitel seines Evangeliums. Denn ihm ist wichtig zu zeigen, dass Gott die nutzt, die am Rande stehen. Gott offenbart sich nicht in einem Palast, sondern eben im Tempelvorhof. Nicht durch die Mächtigen, sondern durch die, die am Rande stehen. Die Wartenden, die Stillgebliebenen. Es ist wie eine Theologie der Überraschung. Und nicht nur die Verortung im Lukas-Evangelium selbst hat eine Wichtigkeit, nein, auch der Ort, an dem diese Geschichte spielt. Die Szene spielt rund um den Tempel. Lukas 2, Vers 22 bis 40, wir haben es eben gehört, handelt von dem Tempel. Und das ist auch kein Randereignis, sondern eben ein tiefer Punkt in dieser Geschichte. Denn Maria und Josef, sie bringen Jesus in diesen Tempel. Und das ist ein tiefer jüdischer Akt, denn sie wollen Jesus Gott weihen. Und sie bringen das, was sie haben. Sie bringen das Opfer der Armen, 2 Turteltauben. Also alles irgendwie ganz unscheinbar, ganz alltäglich, ständig brachten Menschen ihre Opfer in den Tempel. Und doch, gerade dort begegnet Gott. Und Simeon und Hanna, die treten hier quasi als ein prophetisches Duo auf. Simeon singt die große Theologie, meine Augen haben dein Heil gesehen. Und Hanna tut das, was Prophetinnen eben tun. Sie spricht weiter, sie erklärt, sie deutet. Und dann ist noch der soziale Kontext wichtig in dieser Geschichte. Es geht um eine Frau am Rande der Gesellschaft. Hanna wird sozusagen dreifach marginalisiert. Erstens, sie ist eine Frau in einer patriarchalen Kultur. Dann ist sie auch noch eine Witwe, also sozial ungesichert. Und dann noch eine alte Frau, die einfach übersehen wird. Und doch gerade eine solche Person nennt Lukas Prophetin. Noch bevor Jesus ein Wort in der Bergpredigt gesprochen hat, redet diese Frau im Tempel vom kommenden Heil. Denn die Gemeinde soll sehen und verstehen, Gott durchbricht diese sozialen Grenzen, Gott erhebt die Kleinen und Gott schenkt Würde denen, die von der Welt übersehen werden. Und Hanna, die verbindet noch etwas. Sie verbindet dieses Warten auf diesen Messias, diese Erwartung der Menschen, dass dieser Messias kommt. Und da ist er und sie erkennt. Sie erfüllt mit ihren Worten sozusagen die ersten Verheißungen der Propheten. Sie als Zeugin bestätigt das Kommen des Messias. Hanna ist somit Bindeglied zwischen dem alten Bund und dem neuen. Sie verortet Jesus mitten in dieser Geschichte Israels. Und durch das erkennen wir 3 Linien bei Hanna. Einmal ist Hanna eine Frau der Treue. Ihre Biografie ist wie ein Glaubenszeugnis. Und Hanna tritt als Prophetin auf. Sie erkennt Gottes Kommen im Unspektakulären. Und sie tritt als Zeugin auf. Sie ist eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Evangelistin. Und diese 3 Linien, die wollen wir uns noch genauer anschauen. Hanna als Frau der Treue. Lukas beschreibt sie als Witwe und als alt. Ihr Leben bestand aus Verlust, aus Entbehrung, aus Einsamkeit. Aber genau dort hinein sagt Lukas einen entscheidenden Satz. Sie wich nicht vom Tempel. Dieser Satz charakterisiert Hannah an dieser Stelle. Hannah lebte in diesem Tempel. Sie ging nicht weg. Das bedeutet nicht, dass sie aus dieser Welt geflohen ist, sondern dass sie ihr Leben ganz Gott gegeben hat. Dass ihr Leben zu einem Raum der Gegenwart Gottes wurde. In der jüdischen Tradition kennen wir, dass das ehrwürdige Frauen einen Tempeldienst übernehmen, aber nicht ganz so extrem wie Hannah, denn Hannah übersteigt diese Erwartungen. Sie lebt diese Treue über Jahrzehnte, ohne spektakuläre Ereignisse, ganz im Verborgenen. Und in ihrer Treue zeigt sich aber die viel größere Treue, denn die Treue Gottes wird in ihrem Leben ersichtlich. Gott wirkt in ihr, Gott wirkt an ihr. In diesem schmerzlichen Warten, in diesem geduldigen langen Warten, da wird Gott sichtbar. Gott wirkt in ihrer Biografie, die irgendwie gar nicht so nach Erfolg aussieht. Gott segnet diese Treue und zeigt seine Treue in ihrer Treue. Hannas Leben wird zu einem Glaubenszeugnis. Und Hannah tritt auch als Prophetin auf. Sie sieht, was andere übersehen. Lukas nennt sie ganz ausdrücklich Prophetin. Das ist ganz schön selten, denn Propheten sind meistens eher männlich. Aber Propheten sind die Menschen, die Gottes Handeln erkennen. Nicht nur Visionen sehen, sondern auch sie in die Welt hineinbringen. Und Hannah sieht an diesem Tag ein junges Paar. Sie sieht dieses junge Paar, das arm genug ist, um die Opfergabe der Geringen zu bringen. Zwei Turteltauben. Und sie sieht ein Kind, das äußerlich wie jedes andere zu sein scheint. Eine alltägliche Szene im Tempel. Keine Engel, kein Stern, keine himmlische Offenbarung. Und doch erkennt Hannah hier etwas. Hannah erkennt, dass hier Gottes Rettung geschieht. Ihr prophetischer Blick erkennt was und zeigt etwas Wichtiges. Denn Gott kommt ganz unscheinbar. Gott wirkt im Kleinen, Gott zeigt sich im Menschlichen. Während Herodes nach Macht strebt, während Rom über Israel herrscht, während die Welt noch nach Lautem und Großem schreit, tritt Gott ein in die Stille, in die Schwäche, in den Alltag. Sie sieht Gott im Einfachen. Sie sieht Gott nicht im Spektakel, sondern im Alltag. Und so tritt sie weiter als Zeugin auf. Denn sie spricht aus, was sie erkannt hat. Und sie redet von dem Kind zu allen, die auf Erlösung warteten, so schreibt Lukas es. Damit ist Hannah zusammen mit Simeon eine der ersten christlichen Verkündigerinnen überhaupt. Noch bevor Jesus gepredigt hat, noch bevor die Jünger berufen wurden, noch bevor überhaupt Pfingsten geschehen ist, verkündigt diese alte Frau im Tempel das Heil. Und wie tut sie es? Nicht mit Rhetorik, nicht mit System, sondern mit einem Herzen, das hofft. Und Hannah, die kann nicht mehr schweigen. Und wie oft würden wir uns wünschen, dass das auch unser Alltag wird. Dass wir auch nicht mehr schweigen können von dem, was wir gesehen haben. Und vielleicht flutet unser Herz nicht immer so über wie Hannah, aber doch dürfen wir uns ein Vorbild nehmen an ihrer Hoffnung. Diese Hoffnung, die sie hat. Sie hat den Retter gesehen. Und diese Hoffnung, die dürfen wir auch weitergeben. Und so bleibt die Frage, was sagt Hannah denn den Gemeinden von heute? Was sagt Hannah uns? Hannah sagt uns, dass Gott die Übersehenen sieht. Hannah steht für alle, die sich im Schatten fühlen. Die Alten, die Einsamen, die Verwitweten, die Erschöpften. Doch Hannah zeigt, Gott sagt auch Ja zu denen. Gott sagt Ja zu denen, die sich unbedeutend und übersehen fühlen. Denn Gott sieht die und schreibt auch mit ihnen Geschichte. Und die Hoffnung von Hannah, die wünscht sie auch uns. Denn Hannah hat 84 Jahre gewartet und sie wird dennoch nicht bitter, denn sie hofft. Sie hofft darauf, dass dieser Retter kommt und schließlich darf sie ihn erkennen. Und diese Hoffnung, die brauchen wir auch gerade jetzt in unserer Zeit. Diese Hoffnung, die übersprudelt, dieses Vertrauen darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllen wird. Hannah zeigt uns, dass Gott ganz ohne Spezialeffekte zu uns kommt. Dass Gott ganz klein wird, dass Gott in diesem kleinen Jungen erkenntlich wird. Das haben wir jetzt die Tage gefeiert. Jesus kam auf diese Erde als Mensch. Gott kommt ohne Spezialeffekte. Gott kommt in der Stille, in dem Chaos, in all dem Trubel. Und Hannah, die erzählt davon. Sie spricht von diesem kleinen Jesus. Sie spricht von der Begegnung. Und sie teilt das, was sie erlebt hat. Und auch das darf uns motivieren, die Hoffnung, die sie hat, zu nutzen, um das weiterzugeben. Wir sind am Sonntag nach Weihnachten. Die Lichter, die werden langsam wieder eingepackt und der Alltag, der klopft an. Doch Hannah erinnert uns, Gott wird nicht eingepackt. Weihnachten, das wandert weiter in unseren Alltag. Der Christus, den sie erkannte, möchte auch von uns erkannt werden. Im Kind, das uns braucht, im Freund, der Rat sucht, in der Nachbarin, die einsam ist, in der Hoffnung, die uns trägt. Hannah ruft zu uns, der Retter ist nicht fern, du darfst nur hinsehen. Und so möge der Gott, der Hannah die Augen geöffnet hat, auch unsere Augen öffnen, um zu erkennen, dass dieser Retter in der Welt ist. Amen.